Ja, hier auf der Bühne von Univention und im Programm von Radio Tux geht's jetzt weiter mit einem Thema, auf das sich einige Hörer von Radio Tux auf jeden Fall schon freuen. Und zwar haben wir wieder mal seit langer Zeit jemanden vom Debian-Projekt zu Gast, und zwar den Alexander Reichle-Schmehl, auch als Tollimar bekannt. Und er erzählt uns was über Debian und den FreeBSD-Kernel.
Hallo dann am Radio und hier auch auf der Bühne. Ich sehe gerade, man kann mich noch nicht so ganz hören. Kann man mich jetzt auch hinten gut hören? Okay, gut. Können wir ja anfangen. Wie gesagt, ich bin der Alexander Reichle-Schmehl. Möchte aber auch gleich erwähnen, dass ein Großteil der Arbeit in diesem Talk von Axel Beckert gemacht worden ist. Und ohne den hätte ich das hier jetzt nicht so geschafft. So. Grobe Planung, erstmal kurz erwähnen, was ist das eigentlich, warum machen wir das, wie vergleicht sich das so mit anderen Systemen und was fehlt denn derzeit noch, was kann man da denn noch so alles machen? Erstmal eine kurze Erläuterung, was ist denn dieses Debian GNU K-FreeBSD, wie wir es denn nennen, wenn nun eigentlich genau. Genau genommen ist es eigentlich ein Debian-Betriebssystem, nur dass wir nicht den Linux-Kernel benutzen, sondern den des FreeBSD-Projekts. Genau genommen ist es aus unserer Sicht zwei zusätzliche Architekturen, nämlich einmal für diese 32-Bit-Systeme i386 und für die 64-Bit-Systeme AMD64 und Intel EM64T. Seit April letzten Jahres ist dieser Port ein offizieller Bestandteil des Debian-Projekts. Davor gab es ihn über eine inoffizielle URL, wo man erstmal gucken wollte, wie macht sich das denn und kriegt man das irgendwie überhaupt hin. Eine Frage möchte ich jetzt gleich vorneweg beantworten. Es ist irgendwie nicht so, dass ich einen Linux-Kernel und einen FreeBSD-Kernel sozusagen parallel installiert habe und dann irgendwie beim Booten auswählen kann, ich boote in dieses System oder jenes und habe aber irgendwie zu 90% noch die gleiche Installation. Ich kann irgendwie natürlich mein Home-Directory sharen, ich kann auch eventuell die Swap-Partition sharen, aber ansonsten habe ich zwei komplett voneinander getrennte Installationen. Eben weil die Architekturen doch erheblich unterschiedlich sind. Wenn man will, kann man in einer Change-Root-Umgebung auf einem FreeBSD-System natürlich weiterhin die Linux-Applikationen laufen lassen, sofern denn dieser Linux-Kompatibilitätslayer, den der FreeBSD-Kernel bietet, dafür ausreicht. Kann man machen. Also kurz zusammengefasst, so apt-get-install FreeBSD, so einfach ist es dann leider nicht. Man muss schon eine neue Installation machen. Man kann sich aber den Source-Code herunterladen, wenn man denn möchte. So. Wie kommt es denn zu diesem doch irgendwie komplizierten Namen Debian GNU K-FreeBSD? So grob schematisiert und vereinfacht dargestellt ist so ein Unix-System ja irgendwie, ich habe ein paar Anwendungen, ich habe unten irgendwie die Hardware und einen Kernel und dazwischen irgendwelche Tools. Bisher sieht das so aus. Sie haben oben irgendwie Debian-Anwendungen und die ganzen Debian-Tools, die Sie kennen. Apt-get, deb-conf, dpkg. Sie haben dazwischen irgendwie die GNU-C-Library und die ganzen GNU-Tools und unten irgendwie einen Linux-Kernel. Was sich jetzt geändert hat, ist nur hier unten, nur hier in der untersten Ebene, dass sich da der Kernel geändert hat. Sie haben weiterhin die ganzen GNU-Tools, Sie haben weiterhin die bekannte C-Library und natürlich Sie haben natürlich weiterhin die ganzen Debian-Tools. Also Sie haben ein FreeBSD-System, wo Sie wie gewohnt mit apt-get und co. Ihre Pakete verwalten können. Angefangen hat das schon mit dem FreeBSD-Kernel der Version 5 vor knapp 5 Jahren. Inzwischen sind wir irgendwie beim Kernel 7.2 im Installationssystem. Nach der Installation können Sie auch auf den Kernel 8.0 aktualisieren. So, jetzt wo wir kurz zusammengefasst haben, was das nun eigentlich ist, können wir uns mal der Frage widmen, warum macht man das denn eigentlich? Ein Grund natürlich, weil es irgendwie geht. Ist nun leider so, wenn man mit technisch verspielten Leuten zu tun hat, was technisch machbar ist, wird irgendjemand auch machen. Bisschen hatte ich es ja auch schon angedeutet. Ein Hauptgrund ist irgendwie das Beste beider Welten zu haben. Also jeder hier im Publikum wird mir wohl zustimmen, dass Debians Paketverwaltung schon ziemlich gut ist. Ja. Ich sehe zumindest keinen, der den Kopf schüttelt. Und FreeBSD hat einen sehr schönen, stabilen Kernel mit diversen Features. Das beides irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist doch schon mal ein lohnenswertes Ziel. In unserem Wiki gibt es auch eine Seite, wo das alles ein bisschen ausführlicher steht, als ich es hier Ihnen erklären kann. Können Sie sich dann gerne nochmal anschauen. Was mit ein Grund für uns war, das Ganze zu machen, ist, dadurch, dass wir das Ganze mal auf einen komplett anderen Kernel portieren, findet man ziemlich, ziemlich viele komische Bugs in unserem Software-System. Einfach nur, dass man mal so von den üblichen Annahmen rausgeht, findet man schon diverse Fehler und unsaubere Programmierungen, die man irgendwie sonst normalerweise nicht gefunden hätte. Ein Beispiel, das leider nicht mit dem FreeBSD-Kernel zu tun hat, aber doch mit irgendwie, wir gehen mal auf eine Architektur, das ist die S390-Architektur. Der ein oder andere mag die vielleicht kennen, ist irgendwie von IBM für so richtig große Maschinen. Was aber kaum einer weiß und wodurch man dann viele, viele schöne Programmierfehler finden kann, ist, dass das teilweise eine 31-Bit-Architektur ist. Ja, ich sehe schon Stirnrunzeln. Warum das so ist, müssen Sie irgendwie da hinten am IBM-Stand fragen. Ich habe es bisher nicht verstanden. Aber man findet dadurch halt diverse Fehler, wo irgendwelche Entwickler davon ausgegangen sind, ja, wenn ich einen Integer-Wert habe, dann hat er grundsätzlich immer 32 Bits. Und ich kann bis, was man halt mit 32 Bit darstellen kann, zählen. Anderes Argument, das viele vielleicht kennen, dass FreeBSD im Ruf steht, weitaus performanter zu sein. Und gut, ich habe eben ja schon erläutert, wir haben ein System gebaut, das ist quasi identisch, egal ob ich den Linux oder den FreeBSD-Kernel einsetze. Die gleichen Libraries, die gleichen System-Tools, nur der Kernel anders. Das ist das natürlich ideal geeignet, um irgendwelche Benchmarks zu fahren. Und in der Tat hat das dann auch mal jemand gemacht. Zwar die Kollegen von Foronix, die bringen so eine Benchmark-Sammlung heraus und haben dann mal die ganzen Systeme verglichen. Also jeweils die 32-Bit-Version mit Linux-Kernel und mit K-FreeBSD-Kernel und die 64-Bit-Version. Nach unten hin ist der Wert hin besser und wir sehen eindeutig, die FreeBSD-Portierungen sind eindeutig schneller als die entsprechenden Linux-Portierungen. Das Blöde an diesen Foronix-Benchmarks ist, dass sie nicht nur einen Benchmark haben, sondern mehrere. Sodass man auch ziemlich schnell dazu kommen kann, dass die entsprechenden Linux-Portierungen weitaus schneller sind als die BSD-Portierungen. Und wenn das noch nicht zu kompliziert ist, kann man mit den Benchmarks irgendwie auch wunderbar zeigen, dass beide Systeme in etwa gleich sind. Und wem das immer noch nicht reicht, mit den gleichen Benchmarks kann man auch wunderbar zeigen, dass je nachdem, was für ein System ich einsetze, die 64-Bit oder die 32-Bit entweder schneller oder langsamer ist. Also in der Grafik hier ist nach oben hin besser. Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Wenn Sie nun irgendwie wissen wollen, welches System für Ihren Fall am performantesten ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich den Artikel mal komplett anzugucken. Dort wird auch ein bisschen erläutert, unter welchen Voraussetzungen welches System denn performanter nun mal ist. Ist leider ein bisschen komplizierter, sodass ich es hier nicht komplett erläutern kann. Also lesen Sie sich das am besten durch. Was man jedoch sagen sollte ist, dass die Benchmarks, die die gemacht haben, noch auf diesem FreeBSD-Kernel der Version 7.2 beruht. Inzwischen, hatte ich ja erwähnt, gibt es aber auch die Version 8.0. Unter anderem mit dem sogenannten Superpages-Konzept, was diverse Applikationen irgendwie schon nochmal ordentlich schneller macht. Das heißt, irgendwann demnächst werden die vermutlich auch nochmal die ganzen Tests wiederholen mit dem aktuelleren Kernel. Und dann können die Zahlen vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Also das kann man sich gerne nochmal angucken. Eine andere Frage, die häufiger gestellt werden ist, wenn ihr schon irgendwie den Kernel von FreeBSD nehmt, warum nehmt ihr dann nicht auch irgendwie deren C-Library? Ist aus unserer Sicht ein bisschen komplizierter. Wir haben Pakete, die 25.000 Pakete, die funktionieren einwandfrei mit der GNU-C-Library. Das jetzt irgendwie patchen, dass es auch wieder mit einer zweiten C-Library funktioniert und das halbwegs koordiniert von über 1000 Leuten hochgeladen zu bekommen, damit wir diese neue Architektur einfügen können, das ist irgendwie nicht machbar. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen nur den BSD-Kernel und verzichten dann irgendwie auf weitere Portierungsanstrengungen. Es gab früher mal Bemühungen, Debian wirklich auf ein NetBSD-System komplett mit C-Library und allen Grundsystemen und auch auf den FreeBSD-Kernel mit deren C-Library und deren Grundsystem zu portieren. Aber da wurde festgestellt, die Änderungen, die man da durchführen müsste, sind einfach so groß, dass es nicht, für, aus unserer Sicht, nicht weiter machbar ist, nicht weiter wartbar. Der Umstand ist da einfach viel zu groß gewesen. So, jetzt vielleicht noch ein bisschen Vergleich mit existierenden Systemen. Was habe ich denn jetzt von meinem Debian GNU Cave FreeBSD verglichen mit so meinem Linux-System? Na gut, zum einen habe ich saubere Schnittstellen zum Kernel hin. So der Inhalt von einem Linux-Dev-System, Dev-Verzeichnis, ändert sich ja doch durchaus mal. Oder irgendwelche Schnittstellen ändert sich. Das ist bei FreeBSD ein bisschen anders. Dev ist relativ konstant. Es gibt nur mehr oder weniger ein Soundsystem und nicht vier oder fünf wie beim Linux-Kernel. Und das ganze Entwicklungsmodell, das dem FreeBSD-Kernel zugrunde liegt, ist nicht ganz so basarartig, sondern schon ein bisschen zentraler gesteuert, dass man sich etwas besser damit auseinandersetzen kann. Führt dann, wie gesagt, insgesamt betrachtet zu stabileren Schnittstellen. Nebenbei bekomme ich dadurch, dass ich einfach nur den FreeBSD-Kernel einsetze, auch diverse Features, die ich sonst nicht unter einem Linux-System haben könnte. Beispiel der BSD-Paketfilter für Firewalls. Ich habe hier jetzt doch den ein oder anderen Zuhörer. Es gibt ja auch bestimmt irgendjemand, der auf seiner Firewall FreeBSD einsetzt oder irgendein BSD-Variant. Ja, da hinten 1, 2, okay. Da vorne auch. Aber trotzdem, Server setzt man ja dann vielleicht doch lieber mit Debian ein. Ja, so ein bisschen. Okay, vor 2 Tagen, als ich den Talk gehalten habe, war das irgendwie doch ein bisschen besser. Da haben sofort alle gesagt, ja, Firewall, FreeBSD, Server, aber Debian. Es ist eindeutig irgendwie ein schöner Vorteil, wenn man die Firewall hat, die man haben will, aber trotzdem beispielsweise die ganzen Verwaltungstools, die man von seinen Servers gewohnt ist, dass man sich nicht ständig irgendwie an ein anderes System gewöhnen muss. Anderes Argument, ZFS. Dieses schöne Zettabyte-File-System von Sun. Wird es für den Linux-Kernel auf absehbarer Zeit nicht geben. Eben wegen der Lizenz, die Sun da benutzt hat. Diese Common Distribution sowieso License. Sind miteinander inkompatibel, gibt es nicht für den Linux-Kernel. Der FreeBSD-Kernel hat eine weitaus liberalere Lizenz. Das heißt, ich kann auch ZFS mit diesem Kernel benutzen. Anderes Argument, mit dem FreeBSD-Kernel bekomme ich auch die FreeBSD-Changeboot-Jails. Auch ein schönes Argument. Und nebenbei betrachtet, bekomme ich auch das DTrace-Utility, um den Kernel bis in die Tiefen debuggen zu können. Und diesen Endes-Treiber, mit dem ich beispielsweise Windows, WLAN-Treiber unter meinem Unix-System weiter benutzen kann, ist beim FreeBSD-System bereits im Mainline-Kernel drin. Unter einem Linux-System muss man das sich erst irgendwie durch externe Module sozusagen verdienen, dass man es benutzen darf. Was sich dann noch so ein bisschen ändert ist, oder was ein Unterschied ist, dadurch, dass es eben diverse Linux-Features unter FreeBSD nicht gibt, ändern sich natürlich teilweise auch die Paketstrukturen. Ich meine, FreeBSD hat zwar irgendwie so ein ALSA-Kompatibilitäts-Layer, der funktioniert aber nicht hundertprozentig. Das heißt, bei vielen FreeBSD-Paketen ist dann der entsprechende ALSA-Support deaktiviert. Wo es irgendwie möglich ist, versuchen wir da zusätzliche Wrapper einzuführen, damit die alten Tools noch weiterhin funktionieren, ist teilweise nicht immer möglich. Aber dazu komme ich gleich noch. So, wie vergleicht sich denn so ein Debian GNU Cave FreeBSD mit einem in Anführungszeichen richtigen FreeBSD-System. Gut, zunächst mal, ich habe natürlich die ganze super tolle Paketverwaltung, die wir entwickelt haben. Die ist nun mal so, die ist da, die habe ich zur Verfügung. Wir können es auch gerne nebenan am Stand ausprobieren. Funktioniert einfach. Ich habe auch die ganze Software natürlich in vorkompilierten Debian-Paketen zur Verfügung. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber wenn ich irgendwelche Software installieren will, dann will ich sie installieren, dann will ich sie benutzen. Dann möchte ich nicht darauf warten, dass es fertig kompiliert ist. Oder dass irgendwelche Bibliotheken, die ich brauche, um die Software, die ich eigentlich kompilieren will, erst fertig kompiliert sind, damit ich meine eigentliche Software kompilieren kann. Ich will das Ding installieren, ich will es benutzen und ich möchte es auch irgendwie brauchbar deinstallieren können, wenn es nicht meiner Erwartung gesprochen hat. Geht mit Debian natürlich weitaus brauchbarer. Was noch ein Unterschied ist, ich habe Debian-Pakete. Ich habe demnächst stabile Releases. Ich habe nicht diese rollenden Ports. Wenn ich heute das System aufsetze und in 2 Wochen, kann ich davon ausgehen, dass sie, abgesehen von ein paar Security-Updates, identisch sind. Dass ich den gleichen Apache-Webserver habe, dass ich den gleichen MySQL-Server habe, dass ich die gleiche Perl, Python, sonst was Version habe. Wo wir es gerade von Ports und Paketen haben, der Softwareumfang ist in etwa vergleichbar. Also ich habe jetzt nicht jeweils die Paketlisten detailliert durchgesehen, aber es gibt in etwa so viele Ports, wie es auch Debian-Pakete gibt. Das heißt, ich würde jetzt sehr, sehr stark davon ausgehen, dass der Softwareumfang mehr oder weniger identisch ist. Was noch ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ist diese Sache mit den nicht freien Firmware-Blobs. Wir sind Debian, wir haben unsere Debian Free Software Guidelines und die haben wir nicht nur irgendwie aufgeschrieben, sondern wir halten uns auch daran. Das heißt, in dem Fall, irgendeine komische Ansammlung von Nullen und Einsen, die man nicht weiter editieren kann, entspricht nicht unseren Richtlinien. Also wurde das aus dem Kernel entfernt. So, was fehlt denn derzeit noch so, damit man das System wirklich benutzen kann? Denn wie ich bereits sagte, es ist noch so ein bisschen in einer Testphase und soll dann demnächst mal freigegeben werden. Ich erwähnte zwar, dass man theoretisch ZFS benutzen kann, aber leider fehlen noch die entsprechenden Debian-Pakete, dass ich es wirklich out of the box benutzen könnte. Also lizenzrechtlich ist es okay, die Software funktioniert auch, aber es gibt noch keine Debian-Pakete davon. Und natürlich die entsprechende Integration in das Debian-Installationssystem. Was ich eben auch so ein bisschen erwähnte, dass teilweise sozusagen die Zwischenschicht fehlt. Ich meine, klar, unter FreeBSD-Systemen gibt es irgendwie ein IP-Config und ein Root-System. Unter Linux gibt es das Gleiche. Aber teilweise haben sie unterschiedlichen Syntax. Jetzt könnten wir irgendwie anfangen, all unsere 25.000 Pakete irgendwie so zu patchen, dass sie, je nachdem, unter welchem System sie laufen, mal den einen Syntax und mal den anderen Syntax verwenden. Wäre nicht so wirklich wartbar, deshalb versuchen wir da irgendwelche Wrapper-Skripte zu schreiben. Klappt im Großen und Ganzen ganz gut, hat aber irgendwie leider im Augenblick noch den Nachteil, dass wir das System zwar installieren können, dass es auch theoretisch beispielsweise IPv6 unterstützt, aber dass sie keine Routen setzen können, weil da die Parameter unterschiedlich sind und das entsprechende Wrapper-Skript noch nicht auf die IPv6-Parameter portiert worden sind. Ist natürlich blöd, ein IPv6-System zu haben, bei dem man keine Routen setzen kann. Das ist netzwerktechnisch nicht ganz so schön. Ähnliches gilt auch für Bluetooth und iNotify bzw. KQ. Da gibt es zwar vergleichbare Systeme jeweils bei Linux und beim FreeBSD-Kernel, aber irgendwie so die Zwischenschicht, die dafür sorgt, dass wir unsere Pakete mehr oder weniger ohne Änderungen weiterverwenden können, fehlt teilweise noch. Und was noch fehlt, sind ein paar FreeBSD-spezifische Tools, beispielsweise der MausD. Weiß jemand von Ihnen, was das ist? Wissen Sie, was GPM ist? Dieses Konsolentool, um auf der Konsole die Maus benutzen zu können? MausD ist das gleiche unter FreeBSD, nur in hübsch. Und was noch fehlt, das sind etwa 15% des Debian-Archivs. Ich zeige Ihnen jetzt gleich ein paar Grafiken. Die sehen auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend aus, aber keine Sorge. Das Wesentliche ist hier unten diese blaue und gelbe Linie. Die blaue ist unsere AMD 64 K4-Architektur und die gelbe die entsprechende IE386-Architektur. Was wir hier so sehen ist, wie viel Prozent des Debian-Archivs für die jeweiligen Architekturen gebaut worden ist. Den Kram hier oben, den interessiert uns jetzt, das sind die ganzen anderen Linux-Architekturen. Wir schauen uns einfach nur mal an, dass die blaue und die gelbe Linie über die Zeit kontinuierlich immer nach oben geht. Naja, dass sie immer nach oben geht, ich halte das hier mal zu. Was wir leider nicht mehr so ganz sehen ist, dass es hier so 2 Wochen früher einen ordentlichen Sprung nach oben gab, als irgendwie jemand einen ziemlichen GCC-Bug behoben hat und plötzlich 3/4 des Archivs plötzlich kompilierbar wurden. Also Sie sehen, es geht immer nach oben, wir arbeiten dran. Auch hier haben wir wieder unsere blaue und unsere gelbe Linie. Das hier ist jetzt eine Grafik, die sagt uns, wie viel Prozent in den letzten 2 Wochen der Pakete, die unsere Entwickler hochgeladen haben, auf den jeweiligen Architekturen gebaut worden ist. Auch hier halte ich das mal wieder zu und sage Ihnen, in den letzten 2 Wochen sind so immer 99% der Pakete, die hochgeladen worden sind, auf diesen Architekturen auch gebaut worden. Ist ein bisschen unübersichtlich, aber was Sie aus diesen beiden Grafiken mitnehmen können, ist, dass es uns wirklich ernst ist. Dass es Leute gibt, die da die Probleme beheben und dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis diesen letzten 15% denn auch noch für diese Architekturen verfügbar sind. Was sind denn nun diese 15%? Teilweise sind es irgendwelche Linux-spezifischen Pakete. Beispielsweise UDEV. Das ist dieses System, das irgendwie unter dem Linux-Kernel dafür sorgt, dass die Devices für die Geräte, die ich irgendwie einstecke, was weiß ich, USB-Stick oder so, dynamisch erzeugt werden, einen konstanten Namen haben, die passenden Rechte haben. Ist Linux-spezifisch, macht natürlich auf einem FreeBSD-System so erstmal keinen Sinn. Teilweise können die Pakete auch einfach nur nicht gebaut werden, weil die entsprechenden Build-Depends, also die Pakete, die ich installiert haben muss, um das Paket selbst zu bauen, nicht ganz angepasst sind. Beispiel war, glaube ich, der GNU-Haskell-Compiler, der unter Linux-Systemen GHC6 heißt und unter FreeBSD-Systemen, meine ich, GHC6. Irgendeine Zahl oder sowas in der Richtung, wo man das einfach nur ein bisschen anpassen musste und dann konnten auch diese Pakete gebaut werden. Wenn das irgendwie interessiert, wer sich auch diese Grafiken nochmal zu Hause detaillierter angucken möchte, der findet sie unter dieser URL. Sind sie dann auch ein bisschen übersichtlicher. So.
Ich möchte mal ganz kurz eine Information der Messe hier loswerden. Und zwar, alle, die da in dem Gang stehen, werden gebeten, ein bisschen näher ranzutreten, damit der Gang etwas frei wird. Wir haben schon von der Messe AG hier den Hinweis bekommen, dass der Gang immer sehr vollgestellt ist. Dankeschön.
Ach, danke. Jetzt ist auch für die Zuhörer da Hause festgestellt, dass es hier viele Leute gibt, die sich für diesen Port interessieren. Wo war ich gerade? Zusammenfassung. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Debian-System genommen und darunter den Kernel ausgetauscht. Gegen den FreeBSD-Kernel, der ja im Ruf steht, sehr, sehr stabil zu sein und diverse andere Vorteile hat. Wir haben weiterhin so das GNU-Userland gelassen und unsere ganzen Debian-Tools, die wir kennen, apt-get, dpkg, debconf, unser Debian-Installationssystem, funktioniert auch alles. Wenn ich irgendwie gewaltig etwas schief geht, werden wir diese 2 Portierungen auf den FreeBSD-Kernel auch in diesem Jahr als stabile Version freigeben, zusammen mit unseren ganzen anderen Linux-Architekturen. Ausprobieren können Sie das natürlich auch jetzt schon. Es gibt ein Debian-Installationssystem zum Herunterladen. Sie können es beispielsweise in der virtuellen Maschine schon mal ausprobieren, gucken, was geht denn schon alles. Ich sage es Ihnen gleich, es ist nicht perfekt. Es gibt diverse Sachen, die funktionieren noch nicht. Liegt teilweise eben daran an, dass noch irgendwie 15% der Pakete fehlen. Aber um schon mal so ein bisschen rumzuspielen, sich das anzugucken, dafür reicht's. Und natürlich können Sie es auch an unserem Stand angucken. Der ist gerade da drüben. Entschuldigung, das ist ein Überbleibsel, weil ich den Vortrag schon mal woanders gehalten habe. Naja. So, jetzt noch ganz kurz so ein paar wichtige Kontakte und Ressourcen. die Sie sich merken können. Das ist zum einen unsere Wiki-Seite, wo Sie das alles nochmal nachlesen können. Insbesondere die Frequently Asked Questions zu dem FreeBSD-Port. Ein paar Sachen sind schon sehr, sehr anders. Falls Sie irgendwie auf Probleme stoßen sollten, ist...
Kannst du das bitte für die Zuhörer draußen, wir haben ja hier Radio, mal vorlesen eventuell?
Kein Problem. Hier ganz, ganz unten kommt noch die URL, wo man meinen Vortrag findet.
Wunderbar, das ist gut.
Die lese ich dann vor und dann können Sie das alles nochmal zu Hause kriegen. Ja, es gibt einen Debian IRC-Channel, wo Sie auch durchaus spontan irgendwelche Hilfe finden, wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Also ich erwähnte es ja, das System ist noch nicht perfekt. Auch als wir hier die Demonstrationsmaschine aufgesetzt haben, sind wir auf das ein oder andere Problem gestoßen. War kein Problem. Wir sind einfach in diesen IRC-Channel gegangen und fast immer haben wir innerhalb von 20 Minuten maximal die Lösung bekommen. Wenn irgendwie Chatten und IRC nicht so ganz ihre Sache gibt, es gibt auch eine Mailingliste. Auch da wird einem relativ schnell geholfen. Für die Debian-Maintainer unter Ihnen gäbe es auch eine entsprechende Systeme, auf die Sie sich einloggen können, wenn Sie irgendetwas ausprobieren können. Wir haben auch nochmal so eine schöne Anleitung, auf was man alles achten muss, wenn man das Ganze auf ein FreeBSD-System investiert. Und jetzt das Wichtige. Wo finden Sie denn diese Slides für meinen Vortrag? Die finden Sie unter http://svn.schmel.info/svn/talks/k3bsd. Ich muss zugeben, es hat noch keine hübsche Webseite, wo Sie das direkt angucken können, aber wenn Sie sich da zweimal weiterklicken, kommen Sie auch an die PDF-Version. Ansonsten, die URL poste ich auch gleich nochmal auf planet.debian.org. Da können Sie es dann direkt anklicken. So, ansonsten möchte ich mich dann natürlich noch ein ganz klein bisschen bedanken. Natürlich bei den ganzen K4BSD-Portern, insbesondere bei dem Herrn hier, dessen Name ich leider nicht aussprechen kann. Er hat es versucht mir zu erklären, aber es ist nicht durch meine musiktauben Ohren gestoßen. Ich würde jetzt mal Cyril Poulboysen aussprechen und er würde mir vermutlich dafür an den Hals springen. Der hat mir sehr viel geholfen, als wir das Ganze aufgesetzt haben und ist insbesondere natürlich auch an den Axel Beckert, der einen Großteil dieser Folien erstellt hat und mir dann erlaubt hat, sie von ihm zu klauen. So, dann bedanke ich mich bei den Zuhörern an den Radios, Ihnen für Ihr Erscheinen und wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen hätten, einen Augenblick Zeit hätten wir wohl noch.
Hier kommt noch eine Frage von den Radiohörern.
Ah.
Ja, und zwar, gibt es noch irgendwelche Nachteile zwischen den Debian, FreeBSD und einer normalen? Geht's auch andersrum? Sprich, FreeBSD-Programme auf Linux ausführen.
Diese Frage ist in der FAQ beantwortet. Ich öffne es gerade nochmal. Unter http://wiki.debian.org debian-gnu/k4bsd_FAQ ist exakt diese Frage beantwortet. Aber leider kann ich mich gerade nicht an die Antwort erinnern. Ich glaube, sie lautet ja in einem entsprechenden Change-Root-System.
Er hat sich schon bedankt.
Gern geschehen. Ja, dann sehen wir uns vielleicht gleich bei uns am Stand. Und Sie können es sich mal anschauen. Danke.